Okay, Partytiger. Christen sind wahrhaftig keine Partytiger. Ich denke, das würden die meisten Leute so sehen. Das landläufige Bild eines durchschnittlichen Christen hat wenig gemeinsam mit dem eines Partytigers. Also wenn es so Bastelanleitungen für Christen gäbe, dann würde da wahrscheinlich drinstehen, man nehme sich einen normalen Menschen, man sorge dafür, dass er jeden Sonntag zum Gottesdienst geht, und dann streiche man alle die Dinge aus seinem Leben, die anderen normalen Menschen Spaß machen, und dann bleibt ungefähr das übrig, was ihr hier gesehen habt. Ein Christ, der kein Partytier ist. Zwei Dinge sind irgendwie daran auch wahr. Manche Christen sind es wirklich nicht, Partytiger. Also damit meine ich natürlich jetzt nicht, dass, also ich meine, es wird auch unter dem Rest der Bevölkerung Partytiger geben und welche, die das weniger tun. Aber ich meine, manche Christen sind wirklich manchmal ein bisschen so wie diese Dame, die ihr da gesehen habt. Manche entsprechen ein wenig diesem Klischee langweiliger Menschen, die sich vor allen Dingen dadurch unterscheiden von anderen, dass sie Dinge, gewisse Dinge nicht tun. Also, ich habe das schon erlebt, und vielleicht habe ich mich manchmal unwissentlich sogar selber schon so verhalten als Christ, dass, dass Christen eine gewisse Tendenz haben, die sie manchmal hier und da ein bisschen weltfremd wirken lässt. Das ist die schlechte Nachricht. Manchmal scheint es so zu sein, dass Kirche und Glaube und Christsein Menschen anscheinend ein bisschen weltfremd werden lässt über die Zeit. Das ist das eine, was daran wahr ist. Das zweite ist eine bessere Nachricht. Die gute Nachricht: Christen sind tatsächlich anders. Vielleicht hältst du es jetzt gar nicht für eine gute Nachricht. Aber ich finde, das ist tatsächlich wahr, dass Christen anders sind. Irgendwie anders sind. Sie sehen Dinge anders. Sie leben Dinge anders. Sie handeln anders, hoffentlich. Und ja, es ist fatal, wenn die Kirche weltfremd wirkt. Oder wenn Christen weltfremd wirken, aber es ist genauso fatal, wenn sich Kirche oder Christen mit der Gesellschaft gleichschalten lassen. Und es gibt, glaube ich, eine ernstzunehmende Gefahr für uns, die wir uns Christen nennen, dass wir dieses Anderssein so ein bisschen gerne abflachen. Und das Christsein oder das Glaube irgendwann nur noch was ist, was in unserem Herzen stattfindet, aber du erkennst es nach außen hin nicht mehr unbedingt. Und wenn das im großen Umfang passiert, dass Christen das tun, das, was sie anders macht, nivellieren, wenn das im großen Umfang passiert, dann ist Kirche irgendwann nicht mehr das, was sie sein sollte. Dann ist Kirche nicht mehr Stein des Anstoßes oder Felsen der Brandung oder der Ort, wo Menschen in dieser Gesellschaft, in unserem Land, in unserer Welt wieder Hoffnung finden sollten für ihr Leben, sondern dass Kirche irgendwie verweltlicht, nett, lieb, aber auch irgendwie irrelevant und überflüssig. Übrigens, wenn ich jetzt hier dauernd so von Kirche rede, es könnte sein, dass ihr das so hört, als ob ich über andere Kirchen reden würde, nur nicht über unsere. Wenn ich von Kirche rede, dann meine ich jeden, der irgendwo an Jesus Christus glaubt und sich zu einer christlichen Gemeinschaft zählt. Und da meine ich uns mit. Ja, hört das nicht als Kritik an andere, sondern wenn er mal selbstkritisch ist. Also, es geht heute um den Kampf, und das ist schon ein alter Kampf, um den Kampf der Kirche darum, sich ja von der Welt zu unterscheiden, anders zu sein, ohne weltfremd zu werden. Und auf der anderen Seite mitten in dieser Welt zu leben, ohne weltlich zu werden. Und es ist für Christen und für Kirche immer schwer gewesen, nicht auf einer Seite vom Pferd zu fallen. Und letztlich eben doch weltfremd zu werden oder doch weltlich zu werden, verweltlicht zu werden. Warum ist es eigentlich so schwierig? Christen oder die Kirche sind zuerst mal nichts anderes als eine Gruppe von Menschen, eine Ansammlung von Leuten, die sich treffen, weil sie dasselbe glauben. Und Gruppen von Menschen, dafür muss man kein Sozialpädagoge sein, um das zu wissen, haben immer die natürliche Tendenz, sich ein Stückchen vom Rest abzugrenzen, irgendwie sich eine Identität zu schaffen, irgendwas zu tun, sich anzuziehen, woran man erkennt, dass man dazugehört oder eben nicht. Also, beim Anziehen ist es einfach, ne? Die Pfadfinder mit ihrem Halstuch. Das wäre so ein ganz simples Beispiel für eine Gruppe, die sich über ein äußeres Merkmal eine Identität schafft. Oder, wenn du in den 80er Jahren durch die Fußgängerzone gegangen bist und dann dich zu einer Gruppe Jugendlicher gesetzt hast und dann feststellst, dass sie alle einen Irokesenschnitt haben und so nietenbeschlagene Arme, dann wusstest du, das sind Punker. Und wenn du mit dem Motorrad unterwegs warst und hast in der Gruppe angeschlossen, wo die Leute alle so zurückgelehnt Motorrad fuhren und so einen Flügel auf dem Rücken hatten, dann wusstest du, jetzt bin ich unter den Hells Angels. Das sind vielleicht die einfachen Dinge, ja, wo Gruppen sich irgendwo die Identität schaffen durch äußerliche Dinge. Ich glaube, dass das auch ganz, ganz andere Gruppen tun. Es gibt Leute, die behaupten, sie könnten Lehrer an ihrem Äußeren erkennen. Und manchmal denke ich, ja. Meine Frau ist Lehrerin, aber sie hat nicht diese Tasche, die Lehrer so haben, diese Leder, hellbraune Ledertasche. Andere behaupten, sie könnten sozialpädagogische Studenten von Medizinstudenten unterscheiden. Einfach, indem sie beobachten. Ich weiß nicht, ob das wahr ist. Okay, also Gruppen haben die Tendenz, sich irgendwo ein Stückchen eine Identität zu schaffen und sich abzugrenzen. Kirche ist nicht anders. Christen sind nicht anders. Früher war es tatsächlich so, in manchen christlichen Kreisen, dass man als Christ nicht zur Disco ging. Das war ein Merkmal. Man tanzt nicht, man trinkt sowieso nicht, man raucht nicht, man hört keine harte Musik. Mein Opa würde das heute so sehen, dass das nicht geht, wenn man Christ ist. So ist er aufgewachsen und so lebt er das. Es gibt auch heute noch Christen, die sagen, es gibt eine gewisse Kleidung, die für Christen passt und andere nicht. Als Frau trage ich keine Hose, zum Beispiel. Also ich bin keine Frau. Als Frau trägt Mann keine Hose. Oder ich kenne Gemeinden, die, das ist jetzt nicht so ganz super ernst, aber die sagen, ey, als Pastor hat man so eigentlich einen Bart. Das passt zu einem Pastor. Und dann kam ich in eine Gemeinde, wo das anders war. Also als Pastor geht das irgendwie nicht. Also bitte Bart ab. Das ist das genaue Gegenteil. Ich kenne auch eine Gemeinde, wo es einfach irgendwie nicht passte, dass man als Christen Fernseher hat. Also es gibt so viele Dinge, wie Christen unterschiedlich sind. Und diese ganzen Dinge, wie Christen handeln, hatten irgendwann mal einen Sinn. Man hat sich nicht ausgedacht, lass mich mal irgendwas Verrücktes überlegen, woran man uns erkennt, sondern das hatte mal einen Sinn, der weiter tradiert wird und oft geht der Sinn verloren, aber dieses Merkmal bleibt. So eine Art Grenzposten, ne? Da woran du erkennst, du gehörst dazu oder du gehörst nicht dazu. Du handelst so oder siehst so aus. Denn immerhin muss man sich doch irgendwie unterscheiden als Christ vom Rest der Welt. Was daran stimmt, Glaube muss etwas verändern in uns. Wenn Menschen zum Glauben kommen und die gleichen bleiben wie vorher, dann hat Glaube keine Kraft. Dann wäre Glaube kraftlos. Also Christen sind tatsächlich anders, weil Gott ihr Herz verändert hat und hoffentlich verändert. Der Fehler ist, wenn man das an äußeren Merkmalen festmacht und nur an äußeren Merkmalen. So, und hier liegt wirklich eine Herausforderung. Herausforderung ist ja das Thema für uns in dieser Reihe. Heute geht es nicht um einen Menschen, der irgendwie vor etwas Angst hatte und sich dann überwunden hat, es doch zu tun. Dieser hier ist ziemlich mutig irgendwie. Ziemlich schnell im Handeln und Entscheiden. Es geht aber wieder um einen Typen, der von Jesus vor eine Herausforderung gestellt wird. Und diese Herausforderung besteht genau darin, in dem, was ich jetzt beschrieben habe, ein Stück weit seine Welt zu verlassen, einen Unterschied zu machen und gleichzeitig in seiner Welt zu bleiben. Und das war übrigens ein Partytiger, deswegen haben wir das Thema so genannt. Also, ob er wirklich ein Partytiger, weiß ich nicht. Aber in diesem kleinen Szene hier kommt es einem so vor. Ja? Lukas 5, 27 bis 32 lese ich euch vor. Als Jesus danach die Stadt verließ, sah er einen Zolleinnehmer an der Zollstelle sitzen. Er hieß Levi. Jesus sagte zu ihm, komm, folge mir. Und Levi ließ alles zurück, stand auf und folgte Jesus. Später gab Levi für Jesus ein großes Festessen in seinem Haus. Daran nahmen viele seiner bisherigen Kollegen und andere Bekannte teil. Die Pharisäer, besonders die Gesetzeslehrer, unter ihnen murrten darüber und sagten zu den Jüngern, warum esst und trinkt ihr mit den Zolleinnehmern und ähnlichem Volk? Aber Jesus antwortete ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, solche Menschen in Gottes neue Welt einzuladen, bei denen alles in Ordnung ist, sondern solche, die Gott den Rücken gekehrt haben. Sie soll ich dazu aufrufen, ihr Leben zu ändern. Eine ganz kurze und knappe Story. Lukas hat diese Eigenart, manchmal Sachen sehr, sehr kurz zu erzählen. Und vielleicht ist dir beim schnellen Vorlesen sogar entgangen, wo es hier eigentlich um eine Party geht. Und wo das hier eigentlich auftaucht, dieses Thema weltfremd sein kontra weltlich werden oder so. Kommen wir aber gleich drauf. Der erste Punkt, den ich euch heute sagen möchte, ist, die erste Herausforderung. Verlass deine Welt. Ja? Und ich falle jetzt mal gleich mit der Tür ins Haus. solltest du mit dem Gedanken spielen, irgendwann vielleicht mal, dein Leben Jesus anzuvertrauen. Solltest du mit diesem Gedanken spielen, dann stell dich darauf ein, dass das der Punkt sein wird, wo du ein neues Leben beginnst und wo du in einer gewissen Art und Weise ein altes Leben aufgibst und verlässt. Hier in dieser Story ist es ganz krass so. Dieser Levi sitzt da als Zöllner am Stadttor. Im Matthäus-Evangelium heißt er übrigens nicht Levi, sondern Matthäus, ist aber derselbe Mensch. Wahrscheinlich der später das Matthäus-Evangelium geschrieben hat und darin aufgezeichnet hat, was er mit Jesus erlebt hat. Aber bei Lukas und auch bei Markus heißt er Levi. Okay, hier ist er noch nicht am Evangelium schreiben. Hier sitzt er noch in seiner Zollbude und wartet auf den Feierabend, stelle ich mir jetzt mal so vor. Und dann kommt Jesus mit seinen Leuten vorbei, aus der Stadt raus, vorbei an seiner Zollstelle. Und Jesus bleibt kurz stehen, fixiert ihn mit seinem Blick und wirft dann diesen kurzen Satz in seine Zollbude. Oder vielleicht ist es nur ein Tisch, der da steht. Komm, folge mir. Und dann stelle ich mir vor, geht Jesus auch schon weiter. Und Matthäus oder Levi eben steht auf, lässt Feierabend Feierabend sein, packt auch sein Zeugs nicht ein, sondern geht Jesus mit hinterher. Das hört sich alles sehr, sehr spontan an, wie Levi hier sein altes Leben verlässt. Und ich fürchte, es war auch spontan. Ich könnte mir vorstellen, dass er vorher schon von Jesus gehört hat oder ihn irgendwo predigen hat hören, aber was er hier entscheidet, ist sehr spontan. Und ich kann dir nicht sagen, was in Levi vorging, dass er das so schnell entschieden hat. Wie mies muss das alte Leben gewesen sein? Wie unzufrieden muss er damit gewesen sein, dass er es so schnell aufgibt? Oder wie genial muss ihm das Angebot vorgekommen sein, das Jesus ihm da anbietet? Weiß ich nicht. Dass man so schnell sagt, okay, dafür entscheide ich mich, ich gehe mit. Ich weiß nicht, wie das bei Levi war. Ist eigentlich auch egal, ob wir das wissen oder nicht. Was wichtig ist für dich, es ist möglich, dass es dir so ähnlich schon ergangen ist oder so ähnlich gehen wird. Dann nämlich, wenn du Jesus direkt begegnest und er dich so direkt herausfordert, hey, folge mir nach. Egal wohin, folge mir nach. Es war und es ist für Christen oder für Menschen, die Christen geworden sind, so, als ob ihnen da jemand plötzlich eine Tür zu einem anderen Leben aufgestoßen hat. Und mit einem Schlag wussten sie, okay, das Leben, was hinter dieser Tür liegt, ist anders. Ist anders als das, was ich jetzt lebe. Und durch diese Tür zu gehen, würde bedeuten, etwas aufzugeben, um etwas anderes zu gewinnen. Und mit einem Schlag weißt du, ich muss eine weitreichende Entscheidung treffen. Und manche haben sie getroffen, manche nicht. Also Levi steht auf und verlässt sein altes Leben. Und er hat nie wieder in seinem Leben an einer Zollstelle gesessen. Nie wieder. Warum ist das so, dass man eine Welt verlässt, wenn man zum Glauben an Jesus Christus kommt? Bei Levi ist es ziemlich einfach, ne? Weil Jesus gesagt hat, komm, folge mir, und dann weitergeht. Und jetzt bleiben ihm nur zwei Möglichkeiten. Er kann hier sitzen bleiben, aber dann lebt er sein Leben ohne Jesus weiter. Oder er folgt ihm, aber dann geht er raus aus seinem Leben. Dann muss er etwas verlassen. Bei Levi ist das ziemlich einfach zu verstehen. Was bedeutet es bei uns? Man könnte sagen, naja, die Geschichte hat jetzt nur was mit Grenzbeamten zu tun. Also die Grenzbeamten unter uns, für die heißt das, wenn sie zum Glauben kommen, müssen sie einen anderen Job suchen. Das wäre so die ganz einfache Auslegung dieser Story. Natürlich Unsinn. Die Frage, glaube ich, oder die Antwort auf die Frage, warum lassen wir ein altes Leben zurück, wenn wir Christus folgen, ist genau dieselbe wie damals. Weil Jesus weitergeht. Christweisen heißt nichts anderes, als dass ich ab jetzt Jesus folge und ihm in meinem Leben die Regie übergebe. Und es kann sein, dass sich damit umwälzende Veränderungen verbinden. Ich habe einen Freund, der war Bodyguard. Und dann wurde er Christ. Und 2, 3, 4, 5 Tage später hat er keinen Job mehr. Es führt jetzt zu weit zu erklären, warum man ihn nicht weiter beschäftigen wollte, wo er jetzt Christ war. Auf jeden Fall ist er heute Pastor. Und sein Leben hat sich sehr geändert. Vielleicht hat so eine Veränderung, das alte Leben verlassen, überhaupt nichts mit deinem Job zu tun, wie jetzt bei diesem Freund, den ich da habe, oder bei Levi. Wahrscheinlich hat es sogar gar nichts damit zu tun. Ein anderer Freund von mir hing mit 18 Jahren ziemlich im Alkohol. Also er war nicht wirklich abhängig oder so, aber sein Lebenssinn bestand eigentlich darin, 8 Stunden am Tag zu arbeiten, ohne darin wirklich Erfüllung zu finden, um dann 48 Stunden am Wochenende Party zu haben mit seinen Freunden. Das war so sein Lebenssinn. Glücklich war er damit nicht, aber er wusste auch nicht, wie anders seinem Leben Sinn geben. Und als er Jesus kennenlernte, als er anfing, ihm zu vertrauen, wusste er genau, das wird mein Leben verändern. Ich werde in diesem alten Leben, wie ich es bis jetzt lebe, nicht leben können. mit seinem Job hatte das erstmal nichts zu tun. Und wenn du Jesus folgst, dann wird Jesus andere Werte in deinem Leben etablieren. Mitunter Werte, die Leuten, die Jesus nicht kennen, vielleicht relativ unsinnig erscheinen. Oder er wird andere Prioritäten in deinem Leben setzen. Einige Dinge werden sinnlos werden, die jetzt so sinnvoll für dich sind und so wichtig. Oder wenn du zurückschaust auf dein eigenes Leben und du hast diesen Wechsel schon vollzogen, kannst du vielleicht sagen, ja, damals waren mir andere Dinge wichtig, als es heute ist. Und neue Dinge machen plötzlich Sinn, die mir früher nicht wichtig waren. Deshalb reden Menschen davon, die Jesus folgen, sie reden davon, dass sie manchmal sagen, das war mein altes Leben. Sie reden von einem alten Leben und einem neuen. Und die Bibel sagt manchmal, beschreibt Christen manchmal so als Leute, die herausgerufen sind, dieses Wort steht da, herausgerufen sind aus der Welt. Ja? Also wenn du begreifst, dass es einen Gott gibt, dass dieser Erdball nicht so durchs All trudelt, sondern dass es da jemand gibt, der Anfang und Ende war, wenn du das begreifst, dann ändert das schon eine ganze Menge in deinem Weltbild. Und wenn du begreifst, dass dieser Gott dich persönlich lieb hat, so dass er wollte, dass du lebst und dass er will, dass er mit dir eine Beziehung haben will, dann verändert das noch viel mehr in deinem Leben. Und wenn du irgendwann begreifst, dass diese Beziehung zu Gott nur dann stattfinden kann, wenn etwas oder jemand diese tiefe Trennung, die zwischen dir und Gott ist, überwindet. Und wenn du irgendwann verstehst, hey, das hat Jesus Christus am Kreuz für mich möglich gemacht. Er starb dafür meine Schuld gegenüber Gott. Und wenn ich an Jesus Christus glaube, finde ich wieder zu meinem Vater, für den ich eigentlich geschaffen bin, zu dem ich eigentlich gehöre. Wenn ein Mensch das bemerkt, dann verändert das alles in seinem Leben. Man bleibt fast nicht so, wie es war. So, darum sind Christen nicht dieselben. Nicht mehr dieselben. Sie leben für ein ganz anderes Ziel. Und sie wissen, dass ihr Leben, was sie hier leben, ein ewiges Leben ist. Es nicht aufhört mit ihrem Tod. Und sie wissen, dass Lebensglück nicht irgendwo in sich selbst zu finden ist oder in dieser Welt, sondern letztlich nur bei Gott. Und darum wird so vieles unwichtig, was wichtig war, und so vieles wichtig, was unwichtig war. So, deswegen meine ich, müssen Christen anders sein. Sie sind irgendwie tatsächlich nicht mehr von dieser Welt. Levi steht deshalb auf und verlässt sein altes Leben. Die zweite Herausforderung, bleib in deiner Welt. Das ist natürlich jetzt ein bisschen unsinnig, ne? Zwei Herausforderungen zu formulieren, die beide genau das Gegenteil sagen. Ihr werdet aber, glaube ich, verstehen, was ich meine. Also wer dieses Handout in die Hand kriegt, ohne hier in der Predigt gewesen zu sein, der muss sagen, oh, das macht keinen Sinn. Ich hoffe, ihr versteht es gleich. Levi verlässt auf eine Art und Weise sein altes Leben, seine alte Welt. Und auf eine andere Art und Weise bleibt er ganz bewusst drin. Was er nämlich macht, er schmeißt an diesem Abend eine Party. Und er lädt Jesus an seine Jünger, seine Freunde ein. Und er bringt sie damit, vor allem Jesus, in Kontakt mit seiner Welt, mit seinen Freunden, seinen Kumpels. Und man muss wissen, was das für Leute waren, um ein bisschen zu verstehen, ein Gefühl dafür zu bekommen, was das für eine Welt war, aus der Levi kommt. Levi ist Zöllner und Zöllner zu sein, war damals das Allerletzte. Das war unterste Schublade. Nicht finanziell. Die Jungs hatten hier und da ganz gut Geld, aber sozial. Die Gesellschaft verachtete Zolleinnehmer. Das ist heute für uns ein bisschen merkwürdig. Ich hoffe, ihr entwickelt jetzt keine Vorurteile gegenüber Leuten, die irgendwie beim Zollamt beschäftigt sind oder so. Damals war ein Zöllner ein Landesverräter. Das war der Grund. Sie waren Landsleute, Juden, aber sie kooperierten mit der Besatzungsmacht den Römern. Und die Masche der Zöllner war die, dass die Römer ihnen Zollstellen sozusagen anvertrauten. Unter römischem Schutz konnten sie dort sitzen, Zölle erheben für die Waren, die ein- oder rausgeführt wurden aus der Stadt. Und wie hoch die Zölle waren, lag meistgehend in ihrem eigenen Ermessen. Ein bisschen was von den Einnahmen drückten sie ab wieder an die Besatzungsmacht. Die verdiente damit ganz gut, so eine Art Pacht. Ne? Der Rest blieb bei ihnen. Also was die Zöllner taten, unter dem Schutz der Besatzungsmacht die eigenen Landsleute ausnehmen. Dafür hasste man sie. Die Kameradenschweine der Nation. Und eine Party eines Zöllners war kein brav gesittetes Kaffeekränzchen. Zöllner hatten nur noch soziale Kontakte unter ihresgleichen. Oder vielleicht mit Leuten, die aus einer ähnlich verachteten Gesellschaftsschicht kamen. Also das war keine Gesellschaft, in der man sich blicken ließ, wenn man noch einen Funken Anstand in sich hatte. Das war sozusagen die Gosse. Nicht irgendwie die armselige Gosse, sondern vielleicht so die Juppie-mäßige Gosse. Ja? Aber aus Sicht der Bevölkerung wirklich der Abschaum der Gesellschaft. Jesus hatte keinen Funken Anstand, deswegen ist er hingegangen. Vielleicht war Anstand sowieso ein Wort, wo Jesus nie richtig wusste, was eigentlich die tiefere Bedeutung in diesem Wort ist. Also Jesus hat keinen Funken Anstand, sondern er geht hin. Und Levi ist froh, dass Jesus sich nicht so schade ist, mit seiner Welt und seinen Freunden in Kontakt zu kommen, in seine Welt einzutauchen. Denn das ist seine Welt. Hier sind seine Freunde, hier ist sein Zuhause. Und Levi macht nicht den Fehler, und den könnte man machen, und ich fürchte, den machen Menschen oft, wenn sie zum Glauben kommen, dass sie sich so nach und nach von ihrer Welt abwenden. Weil Levi macht nicht den Fehler zu denken, hey, jetzt bin ich da raus, jetzt bin ich was Besseres, jetzt möchte ich aber auch mit diesen Leuten nicht mehr sowas zu tun haben. Und da empfinde ich, ist die Herausforderung für uns. Also vielleicht ist die Herausforderung für dich vor allem darin, ein Stück weit ein altes Leben zurückzulassen, etwas zurückzulassen. Aber ich fürchte, für viele von uns ist das die Herausforderung. Drin zu bleiben oder wieder reinzugehen in diese Welt. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, dass das eine Herausforderung für Kirche und für Christen ist. Aber ich kenne viele Christen, und ich kenne das aus meinem eigenen Leben, die lange, lange dabei sind und die kaum mehr Kontakte haben, Freunde haben, zu Menschen, die nicht an Jesus glauben. Sie haben natürlich Arbeitskollegen und so, aber es ist wie so eine unsichtbare Wand da. Sie haben fast keine Freunde mehr, die nicht dasselbe glauben wie sie. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Das Schöne an euch ist ja, dass ihr so ein verrückt bunter Haufen seid. Ich habe keine Ahnung, was hier für Leute sitzen. Hier sitzen garantiert Leute, die schon Jahrzehnte an Jesus glauben. Vielleicht bist du so richtig christlich aufgezogen worden, schon von deinen Eltern. Und gleichzeitig sitzen hier Leute, die vielleicht jetzt erst gerade gemerkt haben, dass sie in den christlichen Gottesdienst irgendwie geraten sind. Und für die einen ist Kirche ihre Welt und für die anderen ist Kirche überhaupt nicht ihre Welt. Und hier sitzen vielleicht auch Leute, die seit ein paar Monaten angefangen haben, Jesus zu vertrauen und mit ihm zu gehen. Und deren Leben sich in letzter Zeit verändert haben. Und ich glaube, ihr könnt etwas von dieser Herausforderung ahnen. Du lernst Gott kennen, du lernst Menschen kennen, die Gott kennen. Und du fängst an, immer mehr Zeit mit ihnen zu verbringen. Und du fängst vielleicht an, dich in der Gemeinde zu engagieren oder so. Und verbringst Zeit da in der Gemeinde. Nicht nur sonntags, sondern auch sonst. Und das alles ist super gut und wichtig. Aber die Gefahr ist, dass du dich schleichend aus deiner Welt verabschiedest. Zurückziehst aus einer Welt, die Gott genauso dringend bräuchte, wie du Gott brauchst. Ich weiß, dass es manchmal Gründe gibt. Das war auch für meinen Freund damals, der immer mit seinen Kumpels durch die Gegend gezogen ist, so, dass er sagte, hey, ich kann mich nicht mehr voll, ich muss manche Beziehungen tatsächlich beenden, sonst hänge ich immer wieder drin. Ich habe nicht die Kraft, die Beziehung weiterzuführen, ohne wieder in den Alkohol reinzurutschen. Sowas gibt es, natürlich. Man sagt, hey, die Kraft habe ich einfach nicht, in meiner alten Welt zu bleiben. Aber die Gefahr ist, dass wir Freundschaften so langsam aber sicher aufgeben, weil irgendwie immer weniger Zeit da ist. Oder weil einen auch nicht mehr so viel verbindet mit diesen Menschen wie früher. Und das ist tragisch. Wenn man den einen Kurs ein paar Jahre fährt, dann passiert genau das, was ich eben gemeint habe. Kirche wird weltfremd. Und man entwickelt so eine Art christliche Subkultur. Und man ist nicht mehr wirklich vernetzt mit dem, was in unserer Gesellschaft los ist. Und das ist tragisch, und dann wird Kirche weltfremd. Und diese Gefahr besteht wirklich, selbst wenn ihr sie noch nicht kennt. Und die City Church ist unter anderem auch durch diesen Traum entstanden, da irgendwie gegenzusteuern. Ja, Kirche, das haben wir damals gedacht, denken wir heute noch, muss mitten in der Welt stattfinden. Also von mir aus in einem Kino. Wir glauben, dass Kirche den gleichen Weg gehen muss, den Jesus gegangen ist. Ja, runter von seinem Thron als Sohn Gottes, mitten rein in den Körper eines Menschen, selbst Mensch geworden, mitten rein in die Welt. Die Theologie nennt diesen Vorgang, den Jesus da beschrieben hat, oder diesen Vorgang der Menschwerdung, Inkarnation. Und deswegen reden wir manchmal von unserer Kirche als einer inkarnierenden Kirche. Die Kirche muss irgendwie mitten reinkommen, da wo das Leben ist, das normale Leben. Und wir wollen nicht irgendwie eine heile Welt hinter Kirchenmauern aufbauen, die plötzlich, ohne dass wir es merken, nicht mehr so viel mit dem Leben da draußen zu tun hat. Das ist nicht das, wofür wir hier sind. Okay. Also man könnte platt sagen, Menschen, die Christen werden, sollen wieder zu Partytigern werden. Wie kann das praktisch aussehen? Zuerst mal wäre es vielleicht ganz gut, vor allem für diese junge Dame, tanzen zu lernen, habe ich gedacht. Sonst endet das ganze Unternehmen, und jetzt kommt eine kleine Unterbrechung, so wie in diesem Clip. Ich zeige euch mal diesen Clip. Er ist gedreht worden, wir haben so eine kleine Arbeitsgruppe gebildet, sie hat einen schönen Titel, Christliche Christen auf unchristlichen Partys. Und die erste Lektion war, voll dabei sein und doch einen gewissen Unterschied machen. Und was dabei rausgezählt wird. Okay, jetzt haben wir aus Versehen noch Werbung für Bacardi gemacht, aber ich bin immer für praktisches Anschauungsmaterial. Das hat eine Ahnung, wie wir das umsetzen können. Ne? Einen feinen Unterschied machen und doch dabei sein. Okay, also aber zurück wieder zu Ernsteren und zu Levi. Er distanziert sich nicht von seinen alten Freunden, sondern er holt Jesus in seine Welt. In seinem Fall so dieser Gossenpredigt. Okay, und die Ultraformen der damaligen Zeit, die Gesetzeslehrer, die Pharisäer, die bemerken das natürlich. Und sie haben Jesus sowieso ziemlich genau im Visier, um zu gucken, was er tut und was er lässt. Und sie holen seine Jünger beiseite und sagen, hey, was macht ihr da? Warum esst ihr mit Zolleinnehmern und ähnlichem Volk? Also platt gesagt, warum gebt ihr euch ab mit dieser dreckigen Welt? Und Jesus antwortet ihnen, und jetzt bin ich beim dritten Punkt, und der heißt echt krank. Jesus antwortet ihnen Folgendes: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, solche Menschen in Gottes neue Welt einzuladen, bei denen alles in Ordnung ist, sondern solche, die Gott den Rücken gekehrt haben. Sie soll ich dazu aufrufen, ihr Leben zu ändern. Jesus findet, dass diese Welt echt krank ist. Und das ist ja erstmal ein netter Gedanke irgendwie, dass Jesus sich nicht zu schade ist, ne, dahin zu gehen, wo die wirklich Fertigen sind. Damals zu der Zöllnerbande. Oder er hatte auch nicht große Kontaktschwierigkeiten, abzuließen, was Kontaktschwierigkeiten mit Prostituierten. Er sprach mit diesen Leuten. Er fühlte nicht diese merkwürdige Distanz, die wir vielleicht auch empfinden oder hätten. Und vielleicht finden wir das heute ja auch rührend, ne? Wenn die Kirche sich aufmacht und im Rotlichtviertel irgendwie arbeitet oder unter Obdachlosen oder wenn wir als CC Gefängnisarbeit machen, so. Die Kirche soll dahin gehen, wo die Kranken sind. Und deswegen finden wir das nett, was Jesus hier sagt. Aber kannst du dir vorstellen, dass Jesus auch deine Welt meint? Deine Welt anschaut und findet, dass sie krank ist. Levi dachte nicht an irgendwelche anderen, sondern er dachte an seine Welt. An seine Welt und wusste, die brauchen Jesus. Die sind krank und sie brauchen einen Arzt, so wie ich ihn brauche. So, an wen denkst du, wenn du deine Welt siehst? Jesus sieht deine Welt und er sieht darin nicht nur Gesundes. Er sieht darin Krankheit. Er sieht darin Leute, die Gott den Rücken gekehrt haben und die am Leben vorbeileben. Und das kann eine Welt von Businesspartnern sein, wenn das deine Welt ist. Also es kann auch sein, dass es deine Welt der 13a in der Sonstworum-Gymnasium ist. Oder es kann sein, dass es die Welt ist der Leute, die du morgen im Büro triffst oder morgen Abend im Fitnessstudio, was immer du tust. Also egal, was ist deine Welt? Und meine Frage ist, siehst du, wie Jesus es sieht, dass da Menschen krank sind? Und wenn du aus dieser Welt kommst und wenn du erlebt hast, hey, ich brauche mehr als das, ich brauche Gott. Und der Kontakt mit Gott hat dir irgendwie wie eine Tür aufgemacht. Egal jetzt mal, ob du schon lange irgendwo mit Jesus unterwegs bist oder ob du noch vor dieser Tür stehst und denkst, naja, da ist was, deswegen komme ich sonntags immer. Da ist jedenfalls eine andere Dimension, die sich in meinem Leben öffnet. Also wenn du aus dieser Welt kommst und entdeckst, da gibt es mehr, dann bitte ich dich von Anfang an so an deine Welt zu denken, wie Levi das getan hat. Dass deine Welt, dein Umfeld diesen Jesus auch braucht. Siehst du die Krankheit deiner Welt? Nicht, weil du jetzt irgendwie dich für was Besseres hältst. Das ist das Schlimmste, was Kirche tun kann. Und manchmal passiert es. Jedenfalls kriegen Leute von außen den Eindruck, Christen sind die, die sich irgendwie für was Besseres halten. Dabei sind Christen eigentlich die, die wissen, dass sie nichts Besseres sind und deswegen Gott brauchen. Also siehst du, dass deine Welt krank ist, nicht weil du dich jetzt für was Gesünderes hältst, sondern weil du selbst erlebt hast, dass du Gott brauchst und krank bist und Heilung brauchst und dass das für deine Freunde oder Bekannten genauso gilt. Deswegen ist der fünfte Punkt die Herausforderung, dass du Leidenschaft für Gott und die Welt entwickelst. Und diese Herausforderung Im Grunde hat sie Jesus auch formuliert. Er ist mal gefragt worden, was ist eigentlich das Wichtigste im Leben? Und Jesus hat gesagt, das Wichtigste, worauf du achten musst im Leben, sind zwei Dinge. Liebe Gott, und dann fügt er an, mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, deinem ganzen Verstand. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst, deinen Mitmenschen wie dich selbst. Also die Liebe zu Gott, sagt Jesus, die Leidenschaft für Gott, das ist das, was dich als Jesus-Nachfolger von der Welt unterscheidet. Wenn jemand Jesus folgt, dann ist sein Herz letztlich nicht mehr hier zu Hause, sondern bei Gott zu Hause. Das ist der Unterschied. Ja, und der Horizont ist größer, er handelt anders, er denkt anders, er fühlt anders. Leidenschaft für Gott. Und das Zweite, worum es mir heute mehr geht, Liebe zu den Menschen dieser Welt, vor allen Dingen der Welt, aus der du kommst oder in der du lebst. Jemand, der Jesus nachfolgt, soll sich nicht aus dieser Welt zurückziehen, weil Jesus es auch nicht tut. Jesus geht genau den umgekehrten Weg rein in die Welt. Und je besser du Jesu Herz kennenlernen wirst, desto mehr wirst du etwas spüren von dem Schmerz, den er hat, wenn er Menschen in dieser Welt anschaut. Und wenn er denkt und sagt, sie sind krank und sie bräuchten einen Arzt. Und das ist der Grund, warum er hingeht. Je mehr du Jesus kennenlernst, desto mehr wirst du etwas von diesem Schmerz spüren. Und wenn du morgen die Menschen deiner Welt mit Gottes Augen sehen könntest, dann würdest du eine Leidenschaft für sie entwickeln. Nicht, weil sie so sympathisch sind und weil du sie irgendwie als Squash-Partner brauchst, sondern weil du siehst, dass sie Gott brauchen. Also auch eine Leidenschaft für die dir vielleicht im Büro auf die Nerven gehen oder in der 13a oder wo. Du würdest Liebe entwickeln. Du würdest anfangen, daran zu leiden, dass sie krank sind und Gott nicht kennen. Und deswegen heißt das Wort Leidenschaft. Leiden steckt damit drin. Zum Schluss eine Story. Ralf Neumann hätte ja heute hier sein sollen und 24/7 vorstellen. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, erkläre ich jetzt nicht. Seht ihr nächstes Mal. Er kommt nächstes Mal. Aber ich mache nochmal Werbung für dieses Buch, Red Moon Rising, und erzähle eine kurze Story, die der Gründer von 24/7 in diesem Buch beschrieben hat. Er erzählt davon, dass sie sich vornehmen, mehr zu beten, mehr Gott zu suchen. Und dann, das haben sie sich vorgenommen. Und fahren dann, er und seine kleine Familie fahren aus Ostdeutschland irgendwo an der Grenze raus, jedenfalls in die Tschechei rein, glaube ich. Und der erste Ort, an den sie da kommen, oder einer der Grenzorte, er sagt, dieses Ort ist ein einziges Rotlichtviertel. Du fährst durch und du siehst nichts anderes als Frauen, die sich am Straßenrand anbieten. Und jeder Mann, der da rumläuft, scheint irgendwie einer zu sein, der gerade irgendwo in so einem Etablissement unterwegs ist. Das war jedenfalls sein Eindruck. Und er sagte, ich bin schneller gefahren, um zu versuchen, ich will raus aus dieser Welt. Ich will raus hier. Und er sagte, wir hatten es fast geschafft, wir fahren da bergan. Und die letzte Frau, die so am Straßenrand steht, ist ein 12-jähriges Mädchen. Und wir sind vorbei und denken, oh, zum Glück haben wir diese Welt hinter uns gelassen. Und er erzählt dann davon, wie Gott etwas in seinem Herz tut und er plötzlich anhält und er sagt, das kann nicht sein. Ich kann nicht auf der einen Seite mein Herz Gott schenken und sagen, wir wollen dich mehr suchen und gleichzeitig fahre ich an diesen Leuten hier vorbei. Und er nimmt sich dann vor, ich werde jetzt 2 Eis kaufen und zurückfahren und diesem Mädchen wenigstens ein Eis schenken und ihrem Zuhälter auch. Könnt dann lesen, was dann passiert ist. Will ich jetzt nicht weiter erzählen. Aber das ist eigentlich genau das, worum es geht. Leidenschaft für Gott muss die Leidenschaft für die Menschen, die Gott brauchen. Und vielleicht sind es in deinem Umfeld nicht so fertige Menschen, nach sich ziehen. Wenn Gott dir eine neue Welt eröffnet hat, wie kannst du diese Welt, deine alte Welt, deine Welt mit Gottes Welt in Kontakt bringen? Aus Liebe zu Gott und zu den Leuten. Das ist deine Herausforderung. Und ich weiß nicht, ob die beste Idee ist, sie sonntags zum Gottesdienst einzuladen. Vielleicht müsstest du noch 2 Wochen warten. Hoffentlich sind wir dann wieder oben, dann ist mehr Platz hier. Oder du musst jemanden, von dem du weißt, der muss sonntags eigentlich nicht kommen, bitten, nächstes Mal zu Hause zu bleiben, dann kannst du jemand anderen mitbringen. Aber was kannst du tun, um Menschen die Welt, die du bei Gott erlebst, zu eröffnen? Wo kannst du Gottes Welt mit deiner Welt in Verbindung bringen? Amen. Wir hören nochmal die Band.